Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Seid alle herzlich willkommen hier im Hause des Herrn. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in die Gegenwart von Jesus treten dürfen, um seine Worte zu hören. Die gute Nachricht für eine Welt, die dringend eine gute Nachricht braucht. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und mit welchen Erfahrungen du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, was dich bewegt. Ich weiß nicht, welches Paket du gerade in deinem Leben mit dir mitschleppst. Aber ich möchte dir einfach eins sagen. Du kannst all diese Dinge am Kreuz von Golgatha niederlegen und bei Jesus Ruhe finden. Wir leben heute in sehr turbulenten Zeiten. Wir leben in einer komplexen Welt. Allein wenn du die Nachrichten schaust, fragt man sich, wohin wird das Ganze noch führen? Ein Konflikt reiht sich dem anderen an. Und man versteht manchmal nicht die Hintergründe dieser großen Ereignisse, es sei denn, man wirft einen Blick auch tief hinter die Kulissen, so wie es die Bibel uns auch manchmal macht und zeigt, was eigentlich uns in der Zukunft erwarten wird. Viele Menschen haben heute große Sorgen. Und die Ereignisse, die überrennen sich förmlich. Es passiert so viel, wie bei einem Baum, der durch die Jahreszeiten sein Äußeres verändert. Und wenn wir heute bei diesen schönen Herbsttagen mal spazieren gehen und sehen, wie die gelb-orangen Blätter dann niederfallen und uns bewusst wird, dass die nächste Jahreszeit, der Winter, vor der Tür steht, merken wir eins, genau so geschehen auch große Umwälzungen momentan in unserer Gesellschaft. Wir sehen es mit unseren eigenen Augen. Aber es gibt noch ganz andere Veränderungen, die wir nicht mit unseren eigenen Augen so deutlich erkennen und sehen. Bei einem Baum sieht man meistens nur das äußere Blattwerk, wie sich das verändert. Und wir stellen uns auf Veränderung ein in einer Zeit, in einer Welt radikaler Umbrüche. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, die unter der Erde sich abspielen und die wir beim Baum zum Beispiel auch nicht erkennen. Das ist das gesamte Wurzelwerk. Und ich glaube, dass die Veränderung im Bild gesprochen eines Wurzelwerkes des Baumes noch viel gravierender ist als das äußere Erscheinungsbild der Blätter. Du fragst mich, was meinst du damit? Ich möchte es kurz auf Deutsch übersetzen. Unsere Gesellschaft hat auch ein Wurzelwerk in der Vergangenheit, aus dem sich unsere Kultur speist. Und wir erkennen nichts so deutlich, wenn sich unsere Gesellschaft in ihren Wurzeln und in ihren Grundanschauungen und in ihren Erzählungen, wie diese Welt zu verstehen ist, wenn sich das verändert. Einer der bekanntesten Sozialphilosophen unserer aktuellen Zeit hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht und ich finde, es ist angebracht aufgrund des vor zwei Tagen gefeierten Reformationstags. Ja. Charles Taylor sagte einmal in seinem monumentalen Werk Ein säkulares Zeitalter, warum war es in unserer abendländischen Gesellschaft, beispielsweise im Jahr 1500, praktisch unmöglich, nicht an Gott zu glauben? Während es im Jahre 2000 vielen von uns nicht nur leicht fällt, sondern geradezu unumgänglich vorkommt. Mit anderen Worten, warum konnte man zur Zeit von Martin Luther unmöglich ungläubig sein, während es heute fast unmöglich ist, gläubig zu sein? 500 Jahre sind dazwischen. Was ist da passiert? Merkt ihr? Das Wurzelwerk unserer Kultur und Gesellschaft hat sich verändert innerhalb von 500 Jahren. Man erkennt es nicht so deutlich wie die Blätter, die äußeren Erscheinungsbilder, die Nachrichten, aber da hat sich Gravierendes verändert. Glaube heute ist nur noch eine Option unter vielen. Gott, Glaube, wozu, sagen viele skeptische Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die Antwort ist leicht, brauche ich nicht. Aber wenn man Charles Taylor genau liest, wird dieser Mann sagen, nicht so schnell. Jeder glaubt, nur anders. Und wenn man ein Gefühl bekommen möchte für die Zeit, in der wir leben, für die Gesellschaft, für die Kultur, die wir aufsaugen und in der wir aufgehen, in dem Klima, in dem wir uns bewegen, dann fühlt sich das in etwa so an. Seit der Aufklärung gibt es dieses Denken, ach, Glaube, naja, ist doch ganz nett, das ist etwas für, ja, was Kindliches. Wenn du es brauchst, ist okay, aber weißt du, wenn du einfach mal deinen Kopf anmachst und mal nachdenkst, du hast dir den Verstand auch gegeben, bekommen, dann wirst du merken, du wirst zur vollen Reife hinwachsen, zu einem erwachsenen Menschen. Und Glaube, das kommt eher so ins Private, bitte nicht in der Öffentlichkeit, denn wir leben in der Öffentlichkeit aufgrund der Fakten und aufgrund der Dinge, die man ja beweisen kann mit der Naturwissenschaft. Und so sind wir geprägt. Werte ins Wohnzimmer. Fakten in die Öffentlichkeit. Und glaub mir, dieses Mindset, dieses Klima, diese kulturelle Haltung, in der wir leben, tagtäglich zur Arbeit gehen und mit Nachbarn, unter Menschen, in Medien, wir saugen das auf, wir spüren das in uns und das verändert uns. Das verändert uns. Das verändert sogar gläubige Menschen. Denn plötzlich suchen die Menschen in unserer Gesellschaft Glück und Zufriedenheit in Ansehen, materiellen Wohlstand, in emotionaler Erfüllung, in all diesen Dingen, die ja gut sind, aber sie werden zum obersten Gut. Und man versucht dadurch, Glück und Zufriedenheit zu finden, so wie Pete. Das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht viel verändert. Wir Menschen sind tatsächlich immer noch dieselben geblieben. Und dass das Ganze nicht Halt macht vor uns Menschen, oh, vielen Dank, praise the Lord, Gott segne dich. Und dass das Ganze nicht Halt macht vor gläubigen und religiösen Menschen, das merken wir daran, dass wenn du dir einmal die Frage stellst, inwieweit beeinflusst wirklich Gott und sein Wort deinen Alltag und deine Entscheidungen? Oder triffst du deine Entscheidungen eher aufgrund gewisser anderer Maxime, die du im Leben hast? Und reißt du vielleicht das Reich Gottes diesen Maximen nach? Ein Pfarrer aus Berlin, Alexander Gard, der hat einmal Folgendes gesagt. Ich fand das extrem treffend. Er hat ein tolles Bild gebracht, an dem wir das Ganze uns nochmal ganz plastisch vor Augen führen können. Er sagte, wir Menschen heute, wir gleichen zwei Fröschen. Quack, quack. Die vom Ozean hörten, aber ganz in der Begrenztheit ihres Teiches leben. Die einen sagen, das mit dem Ozean ist Quatsch. Die anderen, ja, es ist eine Art Teich, nur viel größer. Und was die beiden nicht merken, ist, dass sie in ihrer Begrenztheit des Teiches eigentlich gar nicht so viel über diesen Ozean sagen können. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Müsste nicht jemand vom großen, weiten Ozean kommen, um die Frösche aufzuklären? Und dann komme ich zur Bibel. Denn es gibt eine bemerkenswerte Geschichte, die wir vorhin schon angeschnitten haben, in Johannes Kapitel 5, wo es um einen Teich geht, um einen Menschen und um einen Fremden, der plötzlich dort auftaucht. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Smartphone, dann öffnet eure Bibel oder wischt mal kurz rüber. Johannes Kapitel 5. Ich möchte meine Predigt heute Morgen an diesen drei Punkten aufhängen. Der Teich, der Mensch und der Fremde. Ganz einfach. Der Teich, der Mensch und der Fremde. Johannes Kapitel 5, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. Wir stellen uns Jerusalem vor, den Tempelbezirk, Zeit von Herodes, gebaut, die größte Tempelanlage des Römischen Reiches. Und genau im Norden dieses Tempelbezirkes ist das Schaftor. Wenn du dort aus dem Tor rausgehst, kommt ein kleiner Weg. Du befindest dich schon außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, die zur Zeit Jesu damals diese Grenzen markierten. Und du kommst dann direkt auf einen Ort zu, nämlich auf diesen Ort, den man den Teich Bethesda nimmt. Dort sind 5 Säulenhallen, kann man heute in Jerusalem auch noch besichtigen. Das Interessante an diesem Ort ist, er ist direkt vor den Toren des Tempels. Und während in dem Tempel gefeiert wird und alle Leute jubeln und Gott preisen und loben, ist außerhalb vor den Türen dieser Gemeinde, sage ich mal so, ein Ort, der ein bisschen anders ausschaut als die Lobstätte des Volkes Gottes. Denn wenn wir weiterlesen, heißt es hier, in diesen 5 Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und dann, bei manchen Bibeln steht es dann in der Fußnote, warum waren die alle da? Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Frage an euch, wenn ihr das mal auf euch wirken lasst. Wo finden wir eigentlich heutzutage Kranke, Blinde, Krüppel, Lahme, Leute, die nicht sehen können? Wo finden wir solche Leute heute? Im Krankenhaus, natürlich, dankeschön. Zumindest für eine kurze Zeit. Mit anderen Worten, eigentlich könnte man sagen, dieser Ort ist irgendwie sowas wie ein Krankenhaus. Aber wo ist der Arzt? Es kommt kein Arzt auf. Und der Grund, warum sie da sind, ist, ganz ehrlich, meine Güte, was ist das für ein Teich? Ein Ort, an dem Menschen bleiben und warten mit der Hoffnung, dass sich etwas ändert, wenn irgendwann mal, wer weiß wann auch immer, ein sogenannter Engel des Herrn kommt und das Wasser bewegt und es heißt, der Erste, der dann hineinkommt, der wird gesund. Was haltet ihr davon? Ganz ehrlich, wenn ich Krüppel bin und gelähmte Beine habe, dann wird mein Nachbar immer schneller sein. Wisst ihr, wie das klingt? Der Erste, der Beste, der Schnellste. Ist das so bei Gott? Habt ihr das irgendwo in der Bibel schon mal gelesen, dass Gott die rettet, die Schnellsten sind und sich beeilt haben? Aber tut mir leid, wenn du wie bei den Olympischen Spielen eine Zehntelsekunde zu spät bist, kriegst du leider nicht mehr Gold. Was? Es gibt nirgendwo in der gesamten Bibel einen Text, wo uns gesagt wird, dass nur die Schnellsten, die Besten und die Stärksten in das Reich Gottes kommen und Heilung erfahren. Was um alles in der Welt ist das für ein Ort? Ich würde sagen, das ist die Hölle auf Erden. Denn das, was hier eigentlich passiert, ist Survival of the Fittest. Und die Menschen sind in dieser Hoffnung genau an diesen Ort gebunden und warten und warten und warten. Und sie werden immer wieder enttäuscht und enttäuscht und enttäuscht. Und man fragt sich, wie kann so ein Ort, Hölle auf Erden, direkt vor den Toren des Tempels sein? Himmel und Hölle, so dicht beieinander? Es ist schon sehr erschreckend. Aber das, was wir hier vorfinden, ist ein Aberglaube in der Zeit des Judentums des ersten Jahrhunderts. Denn in der intertestamentaren Zeit verbindet sich sehr viel hellenistisch-griechisches Gedankengut und durchdringt auch jüdische Gedanken. Und wir haben zur Zeit von Jesus ganz viele solcher Vermengungen. Nur die Stärksten werden errettet. Die Bibel spricht, die Gnade erfahren, die werden errettet. Also dieser Ort ist ein schrecklicher Ort. Dieser Teich steht sinnbildlich für falsche Hoffnungen, die nur enttäuscht werden können. Auf gut Deutsch, der Teich ist für die Menschen an diesem Ort ein Glücksbringer geworden. Ein Glücksbringer geworden. Die Kinder unterstreichen das. Glücksbringer. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und verlassen wir diesen Ort der Verzweiflung ein bisschen. Aber es wird nicht gerade besser. Wir kommen von meinem ersten Punkt, der Teich, zu meinem zweiten Punkt der Predigt, nämlich der Mensch. Und wenn wir hier lesen, lesen wir in Vers 5 von einem Menschen, der dort war. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Wir wissen jetzt nicht genau, warum dieser Mensch so lange schon dort liegt. Wir kennen nicht die Ursache, wird nicht gegeben. Aber Jesus verlässt das Fest, verlässt die Freuden, verlässt den Himmel quasi auf Erden, nämlich Jerusalem, Tochter Zion, und geht raus direkt, das sind jetzt meine Worte, in die Hölle auf Erden, wo kein Arzt hingeht, wo keiner was verloren hat, der das Leben lieber genießen möchte. Und Jesus kommt dorthin, er sieht diesen Menschen, 38 Jahre, und sagt zu ihm, what? Ich meine, das müsst ihr mal auf eure Zunge zergehen lassen. Willst du gesund werden? Was ist denn das für eine Frage? Vielleicht lag jemand schon von euch mal im Krankenhaus, ich war es schon ein paar Mal. Not-OP, Blinddarm und so weiter, sofort was unter Messer. Dann wachst du irgendwann auf, liegst dort in deinem Zimmer und denkst dir, oh, es fühlt sich schon so viel besser an, hat schon so weh getan. Und du denkst dir in dem Moment, ja wunderbar, dass es mir hier geholfen worden ist, aber nach 3 Tagen, naja, wann komme ich hier eigentlich wieder raus? Ich will wieder nach Hause. Aber das waren nur 3 Tage. Stell dir vor, du bist schon mal länger im Krankenhaus gewesen, manche von uns waren das. Und ich glaube, dass jeder, der das mal erlebt hat, weiß, was das bedeutet. Das ist Leid. Und innerlich wünscht man sich, sehnt man sich diesen Tag herbei, da rauszukommen. Aber hier ist nicht ein Mensch, der nur ein paar Wochen im Krankenhaus war, der nicht nur ein Jahr im Krankenhaus war. Ein Mensch, der 38 Jahre, und dann kommt der Arzt und fragt, wollen Sie gesund werden? Als der Arzt bei meiner Visite vorbeikam und dann sagte, ja, Sie sind wieder fit, wann wollen Sie denn nach Hause? Ich sagte, ja, endlich, raus. Und die Frage von Jesus ist so ein bisschen, liegt so auf der Hand, Jesus. Natürlich will er gesund werden. Aber Jesus stellt nicht umsonst die Frage so, wie er sie stellt. Und wenn uns selbst diese Frage ein bisschen seltsam erscheint, müsst ihr mal auf die Antwort schauen von diesem Menschen, denn die Antwort scheint mir noch seltsamer zu sein als die Frage. Und die Antwort lautet, Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Frage an euch, hat der Mann die Frage von Jesus beantwortet? Willst du gesund werden? Hat er sie beantwortet? Er hat die Frage nicht beantwortet. Aber er hat was anderes gesagt. 2 Dinge, sagt er. Ist euch das aufgefallen? Das erste, was er sagt, ist, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Keiner ist da. Keiner von euch. Und wenn ich es versucht habe, dann sind die anderen wieder die Ersten, die da reingesprungen sind und mir wird nicht geholfen. Merkt ihr, was er tut? Keiner hilft mir. Und wenn ich mich angestrengt habe, dann sind die anderen, was tut er? Schuldverschiebung. Die anderen sind schuld für mein Leid hier auf Erden. Und wenn ich mich versuche zusammenzureißen, um der Schmied meines eigenen Glückes zu sein, dann sind es andere, die immer besser sind als ich. Und wir versuchen zu vergleichen und denken uns, ich werde nicht fertig mit dem Leben. Ich habe den Eindruck, dass die Geschichte, obwohl sie vor 2000 Jahren war, tatsächlich eine gewisse Relevanz für uns noch heute haben kann. Kann das sein? Der Mann sagt nämlich zu Jesus, es gibt keinen, der mich in den Teich bringt. Er setzt seine Hoffnung immer noch in den Teich, in seinen Glücksbringer, obwohl vor ihm in Person wer steht? Das, was der Piet erst sehr spät erkannte. Wer nämlich wirklich das Glück im Leben bringen kann. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Diese Frage, die stellen wir uns natürlich immer wieder in unserer Bibellese-Lektüre. Warum steht die Geschichte so, wie sie dasteht? Ich möchte euch sagen, warum sie dasteht. Weil diese Geschichte von diesem Menschen eigentlich unsere Geschichte ist. Deine und meine Geschichte. Es ist vielmehr ein Spiegelbild über uns als Menschheit. Die Frage ist nur, ob wir es sehen. Ich möchte uns helfen, das zu sehen. Der Mann denkt, die Krankheit, die Lähmung oder was auch immer, 38 Jahre, das ist das größte Problem meines Lebens. Und oft sehen wir unser Leid, das Äußere, und meinen, das ist das größte Problem unseres Lebens. Wenn sich nur diese eine Sache ändern würde in meinem Leben, dann würde es mir gut gehen. Wenn ich nur diesen einen Job hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn sich nur diese eine Beziehung wieder richten würde, dann würde es alles gut gehen. Wenn sich doch nur dieser Bruder oder diese Schwester XY aus der Gemeinde mal gescheit benehmen würde, dann würde mein Leben, versteht ihr? Dann wäre alles wieder in Ordnung. Und wir sehen nur die Probleme äußerlich. Aber was Jesus in der Geschichte uns hier auf einmal klar machen möchte, ist, dass es noch ein viel tiefgründigeres Problem gibt als die äußeren. Welches? Das tiefere Problem ist unsere Suche nach Glück und Zufriedenheit in den Glücksbringern unseres Lebens. Sie sind wie ein religiöser Ersatz geworden. Und ich möchte das kurz mal runterbrechen. Wir suchen in allen möglichen Dingen, und obwohl das gute Dinge sind, wir suchen in allen möglichen Dingen das Glück unseres Lebens. Familie.
Ja, schau mal meine Familie.
Kinder. Schau, was aus meinen Kindern geworden ist. Erziehung. Ich habe die Ziele erreicht. Unser Haus. Ja, schau, was ich hier Schönes mir abbauen können. Unsere Gemeindeprogramme. Unsere Leistung in unserer Leistungsgesellschaft, was ich doch nicht alles erreicht habe. Geld, materieller Wohlstand, Sex, Arbeit, Beziehungen. Wir vergöttern alles, was uns vor die Hände fällt. Und wisst ihr, das Problem sind ja nicht die Dinge an sich selbst, denn es sind ja gute Dinge. Aber wenn diese guten Dinge zum höchsten Gut unseres Lebens werden, und sie unsere Glücksbringer werden, dann passiert etwas ganz Schlimmes. Wir fangen an, uns für sie aufzuopfern. In der Hoffnung, dass uns diese Glücksbringer etwas geben, was wir von ihnen erwarten. Es ist der Teich, von dem wir hoffen, dass er uns gesund macht, wenn ich doch reinfalle in das Glück dieses oder jenes. Aber was eigentlich dort passiert ist, dass wir rastlos suchen, bestätigt zu werden von diesen Dingen, dass wir wer sind und dass wir was erreicht haben. Dass wir wertvoll sind. In Wirklichkeit geben dir all diese Glücksbringer nichts zurück. Es ist sogar schlimmer. Wir wollen das nicht hören, aber es ist so. Deine Glücksbringer versklaven dich. Und sie halten dich fest. Sie binden dich wie mit Ketten. Und es wird sogar noch schlimmer. Tut mir leid. Aber keine Sorge, es kommt noch eine gute Nachricht heute. Wenn diese Glücksbringer in unserem Leben plötzlich wegfallen und sie nicht mehr da sind, du aber alles auf sie gesetzt hast, dann werden sie dich zerbrechen. Der Mann sagte, wenn ich es geschafft habe zum Teich und ein anderer vor mir hineinspringt, dann war er am Ende. Warum? Weil er die Schuld bei anderen gesehen hat und weil er es selber nicht geschafft hat aus eigener Kraft und aus eigener Leistung. Er zerbricht dran. Er schiebt die Schuld auf andere. Was meinst du damit? Was ist, wenn du plötzlich nicht mehr die Anerkennung bekommst durch deinen Job? Was ist, wenn deine Kinder sich plötzlich nicht mehr so entscheiden, wie du es dir eigentlich erhofft hattest? Was ist, wenn plötzlich deine Erziehung andere Früchte bringt, als die, die dir lieb wären? Was ist, wenn plötzlich die Erwartungen an deine Beziehung unerfüllt, an die Beziehung zu einer Person unerfüllt bleiben? Was macht das mit dir? Was ist, wenn plötzlich mein Nachbar oder Schwester XY oder Bruder XY mehr Leistung bringen, ob es jetzt im weltlichen oder vielleicht im religiösen Bereich ist und sie dich in den Schatten stellen? Was ist, wenn du dir plötzlich diesen Lebensstil, an dem du so gehangen bist, dir nicht mehr leisten kannst? Was ist, wenn deine Freundin oder dein Freund begabter, intelligenter oder schöner ist als du? Was dann? Das ist ein sehr sensibler Punkt im Leben von einem jeden von uns. Und kommt, wir lassen uns nicht etwas vorspielen. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, sitzen wir alle im selben Boot. Jeder anderer springt vor dir in den Teich und die Glücksbringer lassen dich im Stich. Das Ganze hat zwei Auswirkungen. Entweder du versuchst dich dann noch mehr zu bemühen und anzustrengen, um ja das zu erreichen, was du erhofft hast von deinen Glücksbringern. Aber das Rad der Rastlosigkeit wird dich verrückt machen. Und die andere Möglichkeit, die du hast, ist, du gibst dich am Ende auf. Schmeißt das Handtuch und sagst, ich schaff's nicht mehr. Ich pack's nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und wisst ihr, an dieser zweiten Variante ist das Schlimme daran, dass Menschen bis an die Grenze ihrer Lebenslust getrieben werden. Und wie viele haben dann einen Schlussstrich gemacht? Wie viele? Diese Glücksbringer werden uns im Stich lassen. Und aus diesem Teufelskreis fragt man sich, kommt man da irgendwie wieder raus? Es sind wie Götzen unserer Zeit, vor denen wir niederfallen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich finde es manchmal schon sehr schmunzelnd von uns als westliche Gesellschaft, dass wir so lachen über die Antike und über diese ganzen primitiven Gottheiten und religiösen Kulte, was man da so alles zelebriert hat. Und wir spotten darüber und denken uns, ach, die waren noch nicht so aufgeklärt wie wir hier. Wisst ihr was? Ich glaube, dass unsere westliche Gesellschaft mit ihren gesamten Götzen, die sie uns vorhalten, mehr Menschenopfer verlangt als die antiken Kulturen alle zusammen. Erinnert euch mal an die ganzen Wirtschaftskrisen oder an all die anderen Zerbrüche unserer Gesellschaft. Wie viele Menschen haben ihr Ende gefunden im Suizid, weil ihre Glücksbringer und Götzen unserer modernen Welt, die uns vorgaukeln, das wahre Glück im Leben zu sein, uns im Stich gelassen haben. Wie viele Menschen opfern sich auf, werden Workaholics, weil sie meinen, dass sie nur in der Arbeit ihren Wert finden. Die Menschenopfer werden verlangt, Tag für Tag. Ihr könnt einfach sehen, wie das rund um uns passiert und vielleicht auch in unserer Gemeinde. David Foster Wallace ist ein sehr, sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller gewesen. Er war einer der großen Hoffnungen der US-Literatur im 20. Jahrhundert. Ein junger Mann lebte sein ganzes Leben mit vielen Depressionen und kam nicht raus. Und kurz vor seinem Suizid, einige Jahre davor, sagte er, hatte eine Rede gehabt bei einer Universität, bei vielen Studenten. Und er sagte in dieser Rede Folgendes über uns in unserer Gesellschaft. Das ist ein Zitat von ihm. By the way, er ist kein gläubiger, überzeugter Christ gewesen. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles Anbetungsobjekt auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Und er spricht dann über Geld, materielle Güter, über den Körperkult, über Schönheit, über sexuelle Attraktivität. Er spricht über Macht, er spricht über den Intellekt und er spricht auch über Religion. Und er sagt, aber das Infame an diesen Formen, also das Böse an diesen Formen von Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die in jedem von vornherein eingestellt sind. Das müssen wir mal auf unserer Zunge zergehen lassen, was ein nichtgläubiger Mensch erkennt. Jeder lebt für etwas, auch du. Die modernen Götzen kontrollieren dich. Du bist gefangen von deinen Glücksbringern, von diesem Teich. Und sein kleines Wort für die Religiösen hier erwähnt. Betrifft das nur die Menschen von draußen? Nein, es betrifft auch Menschen, die fromm sind. Vielleicht bist du Kirchenmitglied, vielleicht befolgst du die Regeln in deiner Denomination, vielleicht spendest du, vielleicht gehst du auch zur Kirche, du hörst vielleicht die richtigen Dinge, du zündest vielleicht eine Kerze an, du hörst die richtigen Lieder, liest und betest und benimmst dich genau so, wie es sein soll. Aber die Frage ist, warum tust du es? Aus welchem Motiv tust du es? Weil du vielleicht in deinen Hoffnungen frühere Glücksbringer nur enttäuscht worden bist? Viele werden deshalb fromm. Und ganz ehrlich, wie viele von uns sind nicht genauso, werden fromm, damit Gott mich annimmt. Natürlich sagen wir das nicht offen so, weil wir natürlich die richtige Antwort kennen. Aber wir leben manchmal nach einem ganz anderen Paradigma. nur um am Ende wieder in den Teich zu kommen. Woher weißt du das? Weil der Mensch in dieser Geschichte ein Jude ist, ein Gläubiger. Und weil Jesus, als Jesus zu ihm kam und er sagte, willst du gesund werden? Er sagte, die anderen sind schuld und wenn ich es schaffe, dann kommt ein anderer und so weiter. Und ihr merkt, er sagt zu Jesus, es gibt keinen, der mich in den Teich bringt. Und da steht Jesus in Person vor ihm, der der Heiland der Welt ist, aber er sucht sein Heil nicht im Heiland, sondern in den heilsbringenden Teich. Erkennt ihr das? Selbst für fromme Menschen, die sich vielleicht in allem so verhalten wie einer, der wirklich mit Jesus lebt, kann der Beweggrund der entscheidende Unterschied sein. Es gibt Glücksbringer, es gibt Heilsbringer, aber sie werden uns alle enttäuschen. Solange wir Jesus nur ausnutzen und sagen, Jesus, bring mich doch zu meinem Teich, haben wir ein großes Problem. Und es kann sein, dass wir dieses Problem viele Jahre mit uns mitschleppen. Das Erschreckende ist, sogar Jahrzehnte. Denn wie lange lag der Mensch hier? 38 Jahre lang. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich noch nicht 38 Jahre bin. Aber wenn ich mir bewusst machen würde, mein ganzes Leben lang Glück zu suchen in Dingen, die mich am Ende nur enttäuschen. Und sogar in frommer Religiosität, damit Gott am Ende mir das Ticket gibt. Es zerbricht mich. Ich werde immer dran zerbrechen. Ständig hoffen und enttäuscht werden. Und an dieser Stelle frage ich, wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir wieder auf die Beine? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier komme ich zu meinem dritten Punkt in meiner Predigt. Der erste Punkt war der Teich. Der zweite war der Mensch. Der dritte ist der Fremde. Und ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen die Zeit fortgeschritten, aber jetzt kommt Good News. Bitte geht mit mir noch mit. Der Fremde. Das Einzige, was Jesus diesen Menschen sagt, im Vers 8, ist: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Ist das nicht erstaunlich? Jesus verlässt das Fest, den Tempel, die Anbetung und er geht raus vor die Tore, dort, wo keine Hoffnung ist, wo Menschen ständig enttäuscht werden. Wir lernen von diesem Fremden eins: Jesus geht den ersten Schritt. Und Jesus wird auch in deinem Leben immer der Erste sein, der auf dich zugeht, weil wir würden Jesus nie suchen aus eigenen Stücken. Die Bibel sagt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Jesus kommt zu Menschen nicht andersherum. Und ein Wort, Vers 8 und 9, verändert alles. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ein Wort reicht und Lahme gehen. Ein Wort reicht und Blinde sehen. Ein Wort reicht, wenn Jesus spricht, verändert das alles. Was ist dieses eine Wort für dich? Vielleicht brauchst du dieses eine Wort genau heute, um aus deinem Teufelskreis rauszukommen. Von diesen Teichen, Glücksbringern, Heilsbringern, was auch immer es ist, die am Ende nur falsche Hoffnungen bringen und aus denen du dann nicht rauskommst. Wenn ein Mensch, ein Arzt, dir geholfen hat in der Not, wie bei mir, bei meiner Blinddarm-OP damals, und du geheilt bist und danach wieder nach Hause gehen darfst und diese Person dann zu dir kommt am letzten Tag. Was sagen wir immer den Kindern so nett, wenn sie was geschenkt bekommen, eine Schoki oder so? Was sagen wir dann immer? Was sagt man da? Danke. Danke, richtig. Und als ich den Arzt gesehen hatte damals bei den barmherzigen Brüdern in Salzburg, habe ich ihn zutiefst gedankt für das, was er mir getan hatte. Und ich würde doch erwarten, dass ein Mensch, der nach 38 Jahren gefangen sein befreit wird, durch ein Wort aufsteht und geht, dass doch irgendwann mal von ihm auch ein Danke kommt. Erstaunlicherweise passiert aber was ganz anderes. Denn wenn wir die Geschichte weiterlesen, merken wir, wohin dieser Mensch geht. Er geht nämlich in den Tempel, er trägt sein Bett, läuft dort herum und da passiert's. Die Tempelpolizei schlägt zu. Halt, stopp. Du trägst deine Matte am heiligen Schabbat? Das ist nicht erlaubt. Ich möchte aber alles richtig machen. Die Regeln halten und brav sein. Auf einmal hat er Stress. Und sie fragen ihn, warum trägst du deine Matte? Ja, der mich gesund gemacht, der hat mir gesagt, ich soll die Matte tragen. Ja, wer war denn das, der dir gesagt hat, du sollst deine Matte tragen? Und die Bibel sagt, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, da kommt ein Arzt zu dir, der dich gerettet hat und du weißt noch nicht mal, wie er heißt? Wie kann es bitte sein, dass ein Mensch, der so lange krank gewesen ist, der plötzlich durch ein Wort geheilt wird, sein ganzes Leben sich auf den Kopf stellt und voller Freude seinen Lebensweg geht, nicht weiß, wer ihm da gerade geholfen hat, noch nicht mal den Namen weiß? Was ist hier los? Kein Danke, kein Name. Er sagt einfach nur, der Fremde. Und dann geht's weiter. Wenn wir dann hier lesen, ist es so, dass in Vers 14 Jesus jetzt plötzlich dem Mann im Tempel begegnet. Und es heißt hier, da fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Was sagt Jesus hier? Bei der ersten Begebenheit mit der Tempelpolizei sagte er, der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, ich soll mein Bett tragen. Was ist das? Das Muster kommt uns bekannt vor, oder? Schuldverschiebung. Und dann kommt Jesus in den Tempel und sagt, du bist gesund geworden von deinen äußeren Problemen, die du immer nur vor Augen hast. Aber ich sag dir eins, die Krankheit war nicht dein richtiges Problem. Es gibt ein viel tieferes Problem in deinem Leben. Und er sagt, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Schlimmeres widerfahre. Und die Frage ist, was gibt's denn bitte Schlimmeres, als 38 Jahre lang krank dazuliegen? So nett, wenn ich den Kindern oder Teens diese Frage gestellt habe, sagen sie mir, 39 Jahre lang krank liegen. Aber was Jesus hier meinte, ist, dass es ein tiefer liegendes Problem gibt im Leben von diesem Mann, was er scheinbar noch nicht aufgegeben hat. Sein Körper war geheilt, aber sein Herz war nicht geheilt. Denn er hatte die Schuld immer noch bei anderen gesucht. Und er ist nicht frei davon geworden. Er wollte sauber dastehen, sein Glück darin finden. Und Jesus sagt ihm, wenn du das Glück wirklich finden willst, dann brauchst du Heilung deines Herzens. Frage an euch. Was passiert jetzt? Heilt sein Herz, ja oder nein? Wir würden uns wünschen, ja, oder? Dann lest mal den nächsten Vers. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Wir kommen gleich zur Konsequenz dieser Entscheidung, aber was ist das? Er hatte die Tempelpolizei im Hals, jetzt hat sie Jesus am Hals. Warum? Weil er ein viertes Mal die Schuld auf einen anderen schieben möchte. Er ist nicht in seinem Herzen geheilt geworden. Und das, ihr Lieben, ist eine der tragischsten Geschichten der Heiligen Schriften, nach meinem Empfinden. Denn das Wort, was Jesus zu ihm sprach, war bedingungslos. Errettung, einfach so. Und sogar eine zweite Chance hat ihm Jesus gegeben. Und dieser Mensch, der verachtet die Gnade einfach und sucht die Schuld immer noch bei anderen. Ganz ehrlich, was bringt es dir, wenn du äußerlich, wenn sich das Leid irgendwie wendet, wenn dein Herz sich nicht wendet und bekehrt? Dieser Mann hat die Gnade Gottes abgelehnt Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das Problem ist ja noch nicht zu Ende. Denn jetzt hat ja Jesus das Problem. Und er ist der Fremde. Er ist der, der den ersten Schritt auf uns Menschen zugeht. Er ist der, der durch ein Wort alles in deinem Leben verändern kann. Er ist der, der die Feier im Tempel gelassen hat, um in unsere Misere zu kommen. Er ist der, der den Unterschied macht. Und jetzt hat er Stress, weil wir immer die Schuld auch für ihn schieben. Ganz ehrlich, ich habe ein paar Teenies gefragt, als wir das in einer Bibelstunde hatten. Ich habe sie gefragt, das, was der Mann gemacht hat, die Schuld immer auf andere zu schieben und dann auch noch auf Jesus, der ihn eigentlich geholfen und gerettet hat, körperlich. Wie nennt man so einen Menschen? Bitte, Noel, sag's laut. Das ist absolut ehrenlos. Das ist absolut ehrenlos. Weil Jesus in dem Moment ein gravierendes Problem bekommt. Im Vers 16 wird das Problem angeschnitten. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus, du bist in der Sackgasse, aber es kommt noch schlimmer. Denn es war ja nicht nur Schabbat, wo die Tempelpolizei schon den Mann an die Wand gestellt hatte, sondern es kommt schlimmer, dass Jesus nämlich jetzt ins Gespräch kommt mit diesen Juden und die Juden der Überzeugung sind, wenn jemand am Sabbat ein Bett trägt, das ist nicht biblische Lehre, sondern jüdische Lehre, dann bricht er den Sabbat und hat gesündigt. Und es gibt ganz, ganz viele Vergehen, die, wenn du sie übertust, dass du dann sündigst gegen Gott. Und wenn du arbeitest am Schabbat, dann wird es schlimmer. Nur ein einziger, sagten sie, ist, wenn er wirkt am Sabbat, wenn er arbeitet am Sabbat, dann versündigt er sich nicht. Wer ist dieser Einzige, der nie dadurch sich verunreinigt? Wer ist das für die Juden? Das ist Gott selbst. Und an der Stelle mag vielleicht Jesus ihnen gesagt haben, da habt ihr ausnahmsweise mal recht. Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich vorstellen? Merkt ihr, was Jesus ihnen hiermit klar gemacht hat? Er sagte ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Ich bin euer Gott. Und wir denken heute, wie kann denn bitte ein Mensch so etwas sagen? Wie kann man denn heute bitte einen Menschen als Gott bezeichnen? Für uns in unserer säkularen Gesellschaft ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich sage euch eins, in der Gesellschaft von damals war das mindestens genauso unmöglich. Denn wann würde denn bitte ein Jude vor einem Menschen niederfallen? Das ist undenkbar für einen jüdischen Menschen gewesen. Und das hat Konsequenzen. Jesus sagt, der Schabbat, der euch zur Ruhe bringt. Ich bin der Herr des Sabbats. Und wenn du Ruhe in deinem Leben finden möchtest, von dieser endlosen Suche nach Glücksbringern, die dich nur enttäuschen werden, dann sage ich dir eins, komm zu mir und ich werde dir Ruhe schenken. Wie oft kehren wir abends nach Hause von der Arbeit, aber sind innerlich unruhig. Wie oft kommt der Freitag und der Schabbat beginnt, aber im Herzen sind wir oft unruhig. Warum? Ein Theologe hat es mal so gesagt, es gibt eine Arbeit hinter deiner Arbeit. Dieses ständige Bemühen, wer sein zu wollen, diese extreme Bedürftigkeit, permanent respektiert, wertgeschätzt und geachtet zu werden. Wir wollen unser Leben dadurch im Griff haben. Wir haben es nötig, Macht über andere auszuüben, um unseren Selbstwert zu heben. Unser Ego ist nie zufrieden. Dafür brauchen wir unsere Teiche, Glücksbringer, Heilsbringer, egal was es ist. Und du wirst nie zur Ruhe kommen. Oder doch? Kommen wir daraus? Es gibt einen Fremden, der auch heute noch zu dir sagt, komm, Alejandro, steh auf, du brauchst diesen Teich nicht mehr. Lass deine Glücksbringer fallen. Danke, Kinder. Lass sie fallen, ich heile dich. Wie machst du das, Jesus? Kannst du mir das irgendwie vielleicht erklären? Ja, ich erkläre es dir, Alejandro. Deine Heilung ist bedingungslos, aber nicht kostenlos. Im Vers 18 steht nämlich, darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, Jesus zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Wisst ihr, was es Jesus kostete? Jesus hatte an diesem Tag sein eigenes Grab geschaufelt und hat Gnade geschenkt, um diesen Menschen da rauszuholen. Aber es hat ihn seinen Tod gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Was kostet deine Heilung? Es hat diesen Fremden alles gekostet. Damit der Kranke wieder gehen konnte, wurden einem anderen die Füße gebunden. Damit der Mensch in die heilige Stadt eintreten konnte, wurde ein anderer vor den Mauern Jerusalems rausgezerrt. Damit der seit Jahren leidende Heilung erfahren konnte, musste ein anderer sein Leid auf sich nehmen. Damit dieser Mensch tatsächlich seine Schuld verschieben konnte, musste ein anderer seine Schuld auf sich nehmen. Damit dieser Mensch wieder in die Nähe Gottes treten konnte, musste ein anderer von Gott verlassen werden. Am Kreuz. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste auch über den Livestream. Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus sein Leben für dich gab, entscheidet sich, ob du aus deinem Teich rauskommst. Er kann dich dort rausholen, aber nicht kostenlos. Warum? Warum, Jesus, hast du das gemacht? Ans Kreuz zu gehen. Du kannst die Bibel von A bis Z durchlesen und du wirst draufstoßen. Es gibt nur eine Antwort darauf. Weil dieser Gott dich über alles liebt und weil er bereit gewesen ist, sich selbst für dich hinzugeben. Wenn du auf das Kreuz von Golgatha schaust, dann werden dir immer zwei Dinge bewusst. Erstens, wie schlimm deine Sünde ist und wie schlimm das Schicksal ist, dich an deinen Teich zu binden. Es hat Jesus das Leben gekostet. Aber ein zweiter Punkt ist, wenn du auf das Kreuz blickst, wirst du immer merken, Jesus ist dahingegangen aus Liebe für dich und nichts konnte ihn davon abhalten. Koste es, was es wolle, auch wenn es sein Leben ist. Er sieht so viel in dir. Er hat so viel Hoffnung und so viel Vision für dein Leben. Das ändert mein Motiv, um zu Gott zu kommen. Deshalb lade ich dich ein. In einer Zeit, wo heute die Menschen fast unmöglich es erscheinen lassen, dass Glaube irgendwas für uns ist. Glaube an Gott ist nicht einfach ein Weg für kindliche Menschen. Glaube an Gott ist ein richtiges Abenteuer, denn es fordert dich bis in die tiefsten Tiefen deines Herzens heraus. Ich kann nicht nicht glauben, denn letztendlich glaubt jeder. Entweder er glaubt an Gott oder er glaubt an sich selbst. Jesus lädt dich ein, nimm ihm beim Wort. Nimm Jesus beim Wort. Ein Wort reicht, um dich aus deinem Teufelskreis rauszuholen. Wie können wir das machen? Eine herzliche Einladung, heute Abend wieder in dieses Haus zu kommen, um das Wort Gottes zu entdecken und uns ganz Jesus Christus zu weihen, wenn wir heute als weltweite Adventgemeinde die Gebetswoche beginnen, um sein Wort zu entdecken. Zweitens, verlass dich nicht auf deine Glücksbringer. Sie werden dich nicht retten. Sie werden dich nur enttäuschen. Drittens, hier ist jemand, der will nicht nur deine sichtbaren Probleme heilen. Es gibt ein viel tieferes Problem in deinem Leben. In deinem Herzen ist das Problem, diese ständige Schuldverschiebung und sauber dazustehen. Und viertens, hier ist jemand, der die echte Ruhe von dieser rastlosen Suche nach Annahme und Wertschätzung schenken kann. Und fünftens, steh auf von deinem Teich. Steh auf. Setze dein Vertrauen allein auf Jesus, den Gekreuzigten. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.